Einladung. Bevor die Predigt anfängt, habe ich zwei Gebetsanliegen, die ich auch öffentlich nennen kann. Bitte betet für meine Eltern. Die sind über 90 Jahre alt, wohnen noch in einem recht großen Haus. Und es ist, ich sag's mal so, es ist schwierig. Ich war jetzt auch da, ich fahre nachher wieder hin. Und da muss jetzt irgendeine Lösung her, weil die Kräfte lassen nach. Jeden Tag mehr. Und dann habe ich noch ein anderes Anliegen. Nächsten Dienstag habe ich mit der 7. Klasse wieder Wandertag. Und da wäre ich sehr froh, wenn dann auch gebetet wird. Weil, wenn ihr die alle einzeln kennen würdet, würdet ihr sagen, das ist die liebste Gruppe, die es gibt. Aber wenn die zusammen sind, dann ist der Drang, Blödsinn zu veranstalten, doch am besten Sonne. Ja, wir fahren nach Darmstadt ins Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum. Das ist bestimmt sehr interessant. Die haben extra für Schüler ein Programm, da können die mal einen Satellit steuern und einen Mars-Rover. Naja, also solche Erlebnisgeschichten sind das. Und dass da kein Blödsinn passiert, wenn da so technische Geräte sind und so weiter. Ja, ich bin in der Predigtreihe beim Jakob. Ich habe ja angefangen, über das Leben des Jakob zu predigen, und heute ist es eine sehr schöne Episode aus dem Leben des Jakob. Wir haben es gerade gehört, seine Versöhnung mit seinem Bruder Esau. Esau, vielleicht wer die Bibel kennt, weiß ja, dass es da einen Betrug Jakobs gegeben hat. Er hat seinen Bruder betrogen. Er hat seinem blinden Vater vorgespielt, er sei Esau, und hat sich den Erstgeburtssegen, also die Nachfolge als Familienoberhaupt, quasi durch Betrug erschlichen. Sein Bruder war derweil auf der Jagd, und als er zurückkam und den ganzen Schaden bemerkte, da sagt er: Ich warte noch, bis unser Vater Isaak verstorben ist, und dann geht's dir an den Kragen. Schwört ihm also Rache. Und jetzt kommt es nach 20 Jahren. Jakob musste fliehen. Er hat dann 20 Jahre im Ausland bei seinem Schwiegervater Schafe gehütet, und jetzt geht's zurück, und der große Tag ist jetzt da, die Begegnung mit seinem Bruder. Wir werden nachher noch ein Lied singen, mit dem will ich heute anfangen und aufhören. Wie ein Regen in der Wüste, frischer Tau auf dürrem Land. Also auch hier wieder Regen. Heimatklänge für Vermisste, alte Feinde Hand in Hand. Jakob und Esau. Wie ein Schlüssel im Gefängnis, wie in Seenot Land in Sicht, wie ein Weg aus der Bedrängnis, wie ein strahlendes Gesicht. So ist Versöhnung. So muss der wahre Frieden sein. So ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihen. Ein Lied von dem ehemaligen Direktor des Evangeliumsrundfunks, Jürgen Werth, hat das gedichtet. Er hat ja auch sehr schöne Lieder geschrieben. Ich habe ihn auch einmal erlebt, wie er gesungen, zur Gitarre gesungen hat. So ist also aus dem Leben des Jakob heute die Versöhnung mit Esau. Versöhnung ist ja etwas, ups, ist ja etwas, Gesundheit. Versöhnung ist ja etwas, was heute eher Seltenheitswert hat. Im Gegenteil, seit dem Adamsfall ist Unversöhnlichkeit und Streit in der Welt. Es geht ja sofort nach der Vertreibung aus dem Paradies los. Keine Versöhnung zwischen Kain und Abel, sondern Kain ermordet seinen Bruder. Dann geht es weiter, die völlig überhebliche Menschheit will sein wie Gott. Das heißt nämlich, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen, selber zu bestimmen, was gut und böse ist, selber das Leben in die Hand nehmen. Und sie baut einen Turm bis zum Himmel. Und dann fährt Gott hinab, um sich das anzusehen, und er verwirrt die Sprachen, und die Menschheit wird verstreut. Man versteht sich nicht mehr. Man redet aneinander vorbei. Und das hat nicht unbedingt nur mit Fremdsprachen zu tun, sondern wir kennen das alle, wenn man aneinander vorbeiredet und der andere versteht nicht, was man sagen will, man versteht nicht, was der andere will. Man versteht sich nicht mehr. Und dann kommt die Sintflut, da steht das bittere Wort, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hat. Ein sehr starker Ausdruck, um zu zeigen, wie groß die Bosheit des Menschen ist. Die ganze Menschheit, außer die Familie Noahs, kommt in dieser Sintflut ums Leben, in dieser Gerichtsflut. Und jetzt könnte man denken, mit Noahs Familie geht es jetzt neu weiter, jetzt geht es mal richtig weiter. Aber die Abwärtsspirale setzt sich fort, schon in der Familie des Noah und weiter bis heute. Völker gehen aufeinander los, Hass, Hetze im Internet, ich mache das nicht mit, ich bin auf diesen Kanälen auch nicht unterwegs. Wenn jemand auf X unterwegs sein will, bitteschön, ich lese das gar nicht erst durch. Aber ich krieg's auch mit in der Schule, dass man da sich gegenseitig fertig macht. Und dann geht es bis ins Große hinein, Kriege, und es ist kein Hoffnungsschimmer zu sehen. Und in solchem Chaos, in dem die Welt ist in der Macht der Finsternis, Jesus nennt den Teufel den Fürst dieser Welt. Und Paulus sagt zum Satan, er ist der Gott dieser Welt, dieser Weltzeit. Da ist es wie ein Wunder, wenn Versöhnung und Neuanfang geschieht. Und heute Morgen dachte ich, wird es einmal in der Welt der schlechten Nachrichten mal eine gute Botschaft von der Versöhnung geben. Erstens, Jakob sucht die Versöhnung. Das ist sehr wichtig, dass Versöhnung, wo sie geschehen soll, gewollt und gesucht wird. Es ist ein großer Irrtum zu meinen, das passiert quasi von selber. Man muss doch richtig beten und dann macht der Herr alles. Versöhnung, ich sag's mal so, ist wie Bergsteigen. Wenn du zum Gipfelkreuz hochsteigen willst, musst du dich anstrengen. Das ist steil und mühsam. Abstürzen ist ganz einfach. Du musst einfach gar nichts mehr machen. Abstürzen ist einfach nur tödlich meistens. Jesus sagt nicht, selig sind die Friedfertigen, sondern man muss es übersetzen, selig sind die Frieden stiften, aktiv. Nicht die sich Frieden wünschen, sondern die auch Schritte gehen, damit Frieden, wo Unfrieden war, wieder Frieden geschieht. Und der Frieden ist ja hier zerstört zwischen Jakob und Esau. Jakob ist schuldig geworden an seinem Bruder. Er hat ihn um Rang und Besitz betrogen, angelogen, hinters Licht geführt, zusammen mit seiner Mutter Rebekka. Das macht die Sache aber nicht besser. Und jetzt ist ganz wichtig, das Erste, was Jakob vor der Begegnung mit Esau getan hat, ist zunächst mal gebetet. In Kapitel 32, Vers 12, betet er zu dem Gott seiner Väter, errette mich von der Hand meines Bruders, von der Hand Esaus, denn ich fürchte mich vor ihm, dass er komme und schlage mich mit die Mütter samt den Kindern. Und dann hält er Gott noch eine Verheißung vor. Du hast gesagt, ich will dir wohltun und deine Nachkommen machen wie den Sand am Meer. Also er betet um Errettung. Und nun tut er trotzdem alles, was in seiner Macht liegt, um diese Versöhnung herbeizuführen. Zunächst sendet er, das lesen wir auch im Kapitel 32, Boten voran, die dem Esau sagen, ich komme zurück. Und dann dreimal Versöhnungsgeschenke. Kapitel 32, Vers 14. Und er blieb über Nacht da und nahm von dem, was er erworben hatte, ein Geschenk für seinen Bruder Esau. Und das teilt er in zwei Teile und schickt ihm quasi dieses Geschenk vorweg. Also er hat nicht einfach die Hand in den Schoß gelegt und gesagt, der Herr macht das schon irgendwie. Er organisiert Geschenke, um die Versöhnung zu ermöglichen. Dann kümmert er sich um seine Familienaufstellung. Ist auch interessant, wie er die sortiert, dass der Esau irgendwie angerührt wird von den Kindern. Die waren ja damals noch jung, noch klein. Und zum Schluss macht er etwas, Rahel und Josef, vielleicht ist euch das aufgefallen. Benjamin war damals noch nicht geboren. Josef war der Jüngste und dann die Mutter mit dem Jüngsten. Also er will offenbar auch das Herz seines Bruders erweichen, wenn er diese Mütter mit den Kindern sieht. Oftmals kommt es nicht zur Versöhnung, auch unter Christen, weil man die Sache laufen lässt. Und jeder will Recht haben. Jakob ist schuldig geworden an Esau und er bekennt sich auch dazu. wie viel Schuld Esau jetzt an der Geschichte trägt. Meistens ist es ja so, dass auf beiden Seiten Dinge gelaufen sind. Spielt jetzt hier keine Rolle. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Jakob sucht Vergebung und er erlebt jetzt Versöhnung. Er steht im Willen Gottes. Und wenn man im Willen Gottes steht, erlebt man das, was im Epheser 2, Vers 10 steht. Wir sind sein gutes Werk. Also da geht es darum, müssen wir gute Werke tun, um unsere Seligkeit zu erwerben? Sagt Paulus, nein. Im Gegenteil, ihr seid Gottes gutes Werk. Aha, und was ist jetzt mit den guten Werken? Sind die egal? Nee, sagt Paulus, Gott hat die guten Werke schon vorbereitet, damit wir darin wandeln sollen. Dieses Wandeln ist ein bisschen altmodisches Wort, das bedeutet so viel, dass wir unser Leben darin führen sollen. Also wir müssen nicht überlegen, was muss ich heute Gutes tun, sondern sagen, Herr, zeige mir heute, was du vorbereitet hast und dann lass mich auch mutig diese Dinge angehen. Der Herr hat alles vorbereitet. Der Jakob kommt in eine vorbereitete Situation. Wie angstvoll war er, als er gesagt hat, ich fürchtete mich vor meinem Bruder, und wie über die Maßen schön ist die Erhörung. Gott kann viel mehr tun als alles, was wir bitten oder verstehen, schreibt Paulus an einer anderen Stelle. Er empfängt ihn auf das Herzlichste und will sogar in Zukunft zusammen mit ihm den Weg gehen. Er sagt, lass uns zusammen gehen. Hier ist nicht nur Vergebung, sondern Versöhnung. Vergebung ist das eine, das ist die Vorstufe zur Versöhnung. Und Versöhnung, das ist dann, wenn man wieder zusammen sein kann und zusammen den Weg gehen kann oder will. Ja, manchmal wünsche ich mir, dass es im Großen des Weltgeschehens und im Kleinen, in Beziehungen und Familien auch mehr solcher Szenen gibt, aber die Weichen sind ja eher anders gestellt. Jetzt kann man sagen, ja, aber was ist, wenn ich die Hand ausstrecke zur Versöhnung und der andere will gar nicht? Esau hätte ja auch sagen können, bleib mir weg mit deinem Vieh und deiner Familie. Ich gehe dir jetzt an die Gurgel. Brauchst keine Angst zu haben, deiner Familie passiert nichts, an dich will ich jetzt. Wenn das Gegenüber nicht will. Ein Mann sagte mir mal, ich vergebe alles, aber ich vergesse nichts. Also es ist genau wieder zurück. Ja, manchmal ist es auch die Schuld so schwer, dass man Versöhnung auch und Vergebung gar nicht so schnell herbeiführen kann. Ich sehe ja immer eine meiner Lieblingssendungen im Evangeliumsrundfunk, die heißt Mensch, Gott. Also wer das noch nicht gesehen hat, empfehle ich unbedingt, weil da erzählen Menschen, das ist eine ganz einfache Sendung, wie sie zum Glauben gekommen sind. Und zwar aktuell. Und da hat ein Mann erzählt, ein Geschäftsmann, Millionär, alles bestens, Geschäft klappt, tolle Familie. Und er war samstagsabends auf eine Geburtstagsparty eingeladen und hat reichlich Alkohol konsumiert. Und anstatt ein Taxi zu nehmen, was er als Millionär hätte 10-mal bezahlen können, setzt er sich in sein Auto und sagt, naja, die paar Kilometer über Land, passiert schon nichts, Verkehrskontrollen sind da auch nie zu erwarten. Und fährt mit überhoher Geschwindigkeit in ein Auto, das da am Straßenrand geparkt ist. Ein Ehepaar sitzt drin, die Frau ist sofort tot, der Mann überlebt. Und dann wird er geschnappt und dann verurteilt. Er hat mehrere Jahre dann im Gefängnis gesessen. Und er sagte, ich habe so ein Gewissen, hat mich so angeklagt, weil ich kann die Frau nicht lebendig machen. Und er war da kurz davor, sich das Leben zu nehmen. Und dann lernt er einen Gefängnispastor, einen Gefängnisseelsorger kennen. Und mit Hilfe dieses Gefängnisseelsorgers kommt dieser Mann zum Glauben an Jesus. Er sagt, es sind Tonnen von meinen Schultern abgefallen. Ich konnte das erste Mal wieder nachts schlafen. Das erste Mal waren diese Anklagestimmen weg. Aber jetzt fehlte noch etwas. Und das war der Ehemann. Und dann hat er, ich glaube, noch aus dem Gefängnis heraus einen langen Brief geschrieben, wie es ihm leid tut, dass es nicht Geschwätz ist. Er schreibt es nicht, um früher entlassen zu werden. Er trägt seine Strafe in voller Länge. Bitte verzeihen Sie mir diese Sünde. Und er sagt, er hat bis heute noch keine Antwort. Das kann man nicht befehlen. Das ist eine schwere Schuld. Aber es gilt eines, wenn das nicht geht, aus welchen Gründen auch immer. Paulus schreibt in Römerbrief Kapitel 12, ist, vergeltet niemand Böses mit Bösen. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Er hat wenigstens die Hand ausgestreckt. Manchmal fehlt das Gegenüber und es kommt nicht zu einer Vergebungsbereitschaft oder zu einer Versöhnung, soweit es an uns liegt. Und dieser Mann war im Evangeliumsrundfunk, er sagt, das ist jetzt auch schon 15 Jahre her, er ist frei und er kann heute wieder atmen, obwohl diese Schuld wahrscheinlich ihn bis zum Lebensende begleitet. Ja, Versöhnung heißt auch hier nicht, dass Esau und Jakob Freunde werden. Esau sagt ja, ich will mit dir zusammen den Weg gehen. Und Jakob sagt, geh du deinen Weg, ich gehe meinen Weg. Das hing auch damit zusammen, dass Jakob inzwischen gläubig geworden war und Esau den Weg der Welt ging. Aber es war die Schuld zwischen ihnen war weg. Und deshalb ist es eine wunderbare Geschichte. Und jetzt kommt zum drittens und zum letzten etwas ganz das Beste eigentlich in dieser Geschichte. Versöhnung ist ganz im Herzen Gottes. Und ich will euren Blick auf hier etwas Schönes lenken, was im Kapitel 33, Vers 4 steht und dann gleich fragen, an was erinnert euch das? Er ging vor ihnen her, neigte sich siebenmal zur Erde, bis er zu Esau kam. Esau aber lief ihm entgegen, herzte ihn, fiel ihm um den Hals und küsste ihn und sie weinten. An was erinnert das? Der verlorene Sohn, fast genau derselbe Wortlaut aus Lukas Kapitel 15 ist das, der verlorene Sohn. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Und als er noch weit entfernt war, sah ihn der Vater, es jammerte ihn, er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und hier ist es nicht Esau, der Bruder, hier ist es Gott selbst, der ja in der Figur des Vaters hier auftritt. Gott selbst versöhnt sich mit seinen verlorenen Söhnen und Töchtern. Das ist im Herzen Gottes, ein Zentralanliegen Gottes ist die Versöhnung. 2. Korinther 5, Vers 18. All das ist von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus. Warum ist Jesus Mensch geworden, am Kreuz für uns gestorben, um die Welt mit sich selbst zu versöhnen? Und jetzt hat Paulus das Amt, er sagt, hätte auch sagen können, dass das Evangelium predigt, er sagt, dass die Versöhnung predigt. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, Gott ermahnt durch uns und dieser Ruf geht ja heute noch durch die Welt. So bitten wir an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Versöhnen, von Gottes Seite ist die Hand ausgestreckt, von Gottes Seite ist es so, dass nichts mehr zwischen ihm und uns steht. Und das Schlimme ist, wenn ein Mensch das nicht will. Und wisst ihr, was das Allerschlimmste ist? Und das ist hier in Europa, zumindest in Deutschland, den Leuten ist es egal. Sonst interessiert mich nicht. Warum soll ich Bibel lesen? Warum soll ich mich damit beschäftigen? Ich habe ja den Arzt und die Technik und dies und das. Und wenn ich Gemeinschaft will, dann suche ich meine Freunde auf. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und das gilt übrigens auch für diese Sterbeerlebnisse. Ich habe gerade gestern wieder einen Bericht gelesen von einem Mann oder gehört, der im Operationssaal mal kurz weg war und dann in ein Meer von Liebe. Ja, das ist wunderbar, aber es setzt voraus, dass wir versöhnt sind mit Gott. Versöhnung setzt Vergebung voraus. Und weil das so im Herzen Gottes ist, dieses Thema, kann man auch sagen, umgekehrt, dass Unversöhnlichkeit eine Mauer zwischen Gott und Menschen errichtet. Und vielleicht sieht es im Leben von vielen Menschen, vielleicht auch von dem einen oder anderen Christen, so dunkel aus, weil da etwas ist, was noch der Vergebung und der Versöhnung bedarf. Ich weiß, so eine Predigt ist immer gern eine, die man für andere hört. Ach ja, ich habe mal was Ähnliches gepredigt, da kam hinterher jemand zu mir und sagte, ach schade, dass der oder die heute nicht da waren. Die hätten das mal. Nein, also wenn alles geregelt ist, ich habe heute Morgen auch noch mal gebetet, Herr, wenn bei mir etwas ist, aber ich habe alles, soweit ich weiß, auch vergeben und Versöhnung, die Hände ausgestreckt. Es gibt dann eine Mauer zwischen Gott und den Menschen. Ich hatte kürzlich mit jemandem telefoniert, der aber hier nicht bekannt ist. Der war so voller Bitterkeit, weil er eine Schuld erlebt hat von jemand anderem. Das war so im Telefonat zu spüren. Und ich sagte, wenn du das festhältst, dann wirst du das bis zu deiner letzten Stunde mitnehmen. Und es wird nicht besser, es wird eher schlimmer. Und wie viele verbitterte Menschen sitzen in Altersheimen und sind verbittert über ihre Kinder und die Enkel und dass sie die nicht besuchen und diesen und jenen, der mir das angetan hat. In Epheser 4, Vers 26 sagt Paulus, gebt nicht Raum dem Teufel. Und wenn es so im Herzen Gottes ist, die Versöhnung, dann ist der Teufel hat kein Herz, aber der hat einen bösen Geist, dann ist es so im bösen Geist des Teufels, Hetze, Hass, Unversöhnlichkeit, Kriege zu schüren. Wer ist denn der Urheber all dieser furchtbaren Dinge, die zurzeit in der Welt passieren und früher auch schon passiert sind? Es ist der Lügner und Mörder, der an allem Interesse hat, nur nicht an Versöhnung. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 11, da schreibt Paulus sogar extra zu diesem Thema, denn Paulus hat auch viel Unrecht erlebt in seinem Leben und erlitten. Kapitel 2. Korinther, Kapitel 2, Vers 11 und 12, da steht, denn auch ich, Paulus, habe, wenn ich etwas zu vergeben hatte, es vergeben um euretwillen vor Christi Angesicht. Er hat Vergebung ausgesprochen. Paulus hat so viel Unrecht erlebt. Und jetzt schreibt er, ich habe das getan, damit wir nicht vom Satan überlistet werden. Denn es ist uns wohl bewusst, was er im Sinn hat, nämlich möglichst viel Unfrieden und Streit zu schüren. Gebt nicht Raum dem Teufel. Das heißt, wir haben es, wenn wir Bitterkeit festhalten, nicht nur mit Groll zu tun, sondern wir haben es dann zu tun mit den Mächten der Finsternis. Und ich habe den Eindruck, die haben zurzeit sehr, sehr viel Macht. Bis Jesus wiederkommt, dann wird es vorbei sein. Manchmal braucht es Zeit, um Vergebung und Versöhnung ist ein Totalschaden für die Macht der Finsternis. Eins zuletzt, ich gebe ja in Predigten eigentlich keine Tipps, aber doch einen Tipp zuletzt. Wenn du merkst, dass du irgendetwas hast, wo die Bitterkeit sehr tief sitzt, dann ist es keine Schande, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Im Gegenteil. Ich hatte mal so etwas, wo ich eine Bitterkeit hatte und bin dann zu einem christlichen Therapeuten gegangen und habe gesagt, da kommt immer was hoch und ich kriege so einen Zorn daraus und das geht nicht weg. Und dann habe ich diese Hilfe in Anspruch genommen, wir konnten auch zusammen beten, Vergebung ausgesprochen, wo es nötig war. Und dann war auch diese Macht der Finsternis gebrochen. Also wenn irgendwas ist, such dir jemanden, mit dem du reden kannst, mit dem du beten kannst und der dir, wenn es sein muss, auch professionelle Hilfe bietet. Und dann geben wir nicht Raum dem Teufel, sondern das Beste ist es, wenn wir Raum dem Heiligen Geist geben, er erfüllt unser Leben mit Freude, mit neuem Anfang und mit neuer Zuversicht, auch durch diese böse Zeit hindurch. Wie ein Wort von toten Lippen, wie ein Blick, der Hoffnung weckt, wie ein Licht auf steilen Klippen, wie ein Erdteil neu entdeckt, wie der Frühling, wie der Morgen, wie ein Lied, wie ein Gedicht, wie das Leben, wie die Liebe, wie Gott selbst, das wahre Licht. So ist Versöhnung. Amen. Und das wollen wir.